Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass im Jahre 1948 in Qumran, also in der Nähe des Toten Meeres, eine Rolle gefunden wurde. Viele Pergamentrollen eigentlich, aber eine Jesaja-Rolle, vollkommen. Und man weiß heute, dass die aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert stammt. Und aus diesem Propheten, dem größten alttestamentlichen Propheten, den wir in der Bibel haben, wollen wir jetzt gemeinsam ein Wort ins Auge nehmen, das Sie auch während der ganzen Predigt hier vorne sehen und zu Hause vielleicht nachschlagen können. Buch Jesaja, Kapitel 60, Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich bewohnte als Kind, also als ich so 10, 11 Jahre war, eine Dachbude. Ich bin aufgewachsen in Wuppertal und das war ein richtig altes bergisches Schieferhaus. Und da durfte ich dann so in dem Alter oder ab diesem Alter ganz oben unterm Dach wohnen. In meiner Familie war die Bescherung immer am ersten Weihnachtstag, was natürlich für Kinder nicht gerade ganz glücklich ist. Das war also immer eine spannende Nacht. Man weiß gar nicht, wie man die Stunden verbringen soll. Und ich auf meiner Dachbude, ich hatte so einen alten Rundfunkempfänger mit einem Kurzwellenband. Sie sehen nicht so aus, als ob Sie noch wüssten, was das ist. Also ein Kurzwellenband, da können Sie Radiosendungen aus der ganzen Welt hören. Man muss eine ruhige Hand haben, das immer ganz genau einstellen. So verbrachte ich damals die Nacht. Also ich hörte Sender aus Südamerika, aus Nordamerika. In Nordafrika gab es immer so einen Missionssender, den ich dann hörte. So verbrachte ich die Nacht und dann irgendwann war der Morgen da. Ich glaube, so um 6 Uhr durfte ich dann schon aufstehen. Wir hatten ganz früh die Bescherung in der Familie, noch vor dem Gottesdienst. Dann verließ ich also meine Dachbude da oben, ging durch ein relativ großes Treppenhaus und kam an einem Fenster vorbei. Und ich lade Sie oder euch einfach mal ein, mit mir aus diesem Flurfenster zu sehen, am ersten Weihnachtstag ganz früh. Was sah ich da? Da war die Stadt. Unser Haus lag ziemlich im Stadtzentrum von Ronsdorf. Aber die Stadt war eine einzige Trümmerwüste. Ich bin während des Krieges geboren. Der Krieg war noch nicht ganz so weit weg. Es war noch nichts wieder aufgebaut. Und um uns herum, auch in der Straße, alles waren Trümmer. Für uns damals ein fantastischer Abenteuerspielplatz. Und mir geht heute manchmal auf, wie gefährlich das alles war. Und mir geht auch heute erst auf, wie viel Leid und Tragik sich mit dem verknüpft, was in diesen Häusern damals passiert ist. Menschen, die gestorben sind, die verbrannt sind. Und wenn ich dann über diese Ruinen hinweg sah, dann sah ich die Lutherkirche. Die war auch ausgebrannt, also eine Kirchenruine. Aber auf dem Turm dieser Kirche war ein Baum, ein strahlender Baum, ein Weihnachtsbaum. Und der leuchtete über das Ruinenfeld der Stadt und um diesen Baum herum gab es so ein erleuchtetes Spruchband. Und da stand ein Wort, das Sie alle kennen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Wenn Sie jetzt neben mir an diesem Flurfenster stehen und nach draußen schauen, dann haben Sie genau beides, was in diesem Jesaja-Wort beschrieben wird. Sie haben also vor Augen die Dunkelheit, die Finsternis, die Ruinenwüste. Und Sie sind konzentrationsstark. Ich soll, glaube ich, hier wechseln. Ist das besser? Kann ich Ihnen nicht so ansehen. Aber sie sind noch da. Also die Dunkelheit, diese Ruinenwüste und dann das Licht, also der Christbaum auf der Kirche und dieses Wort, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und ich lade Sie oder euch mal ein, beides mit mir einen Augenblick anzusehen. Also zuerst die Dunkelheit. Finsternis bedeckt die Völker. Sie müssen wissen, Jesaja hat das Volk Gottes, also das Volk Israel, damals immer gewarnt. Die hatten noch Gottesdienste, das lief wie am Schnürchen, aber es war eigentlich nur noch ein Ritual. Kaum jemand war noch mit dem Geist und mit dem Herzen dabei. Und Jesaja hatte immer wieder gewarnt und sagt, wenn ihr nicht umkehrt und wenn ihr euch Hilfe bei den falschen Leuten holt, die gingen damals immer nach Ägypten, um Hilfe zu holen, weil sie meinten, aus dieser politischen Verbindung etwas rausschlagen zu können. Jesaja warnte und warnte und dann eines Tages war es soweit und die Stadt Jerusalem war, so wie ich das vorhin von Wuppertal beschrieben habe, eine Ruinenstadt. Der Tempel, der wunderschöne Tempel, alles war nicht mehr da, war zerstört. Finsternis bedeckt das Erdreich, steht in Jesaja 60. Wir leben 2022. Aber nun denken Sie doch mal einen Augenblick nach. Wir müssen nicht lange suchen, um Ruinen zu finden. Fast täglich im Fernsehen kommen Aufnahmen aus der Ukraine und Sie sehen, wie Häuser bombardiert werden und zerstört werden und Menschen verletzt werden und sterben. Wir haben das buchstäblich vor Augen. Oder denken Sie an Syrien, haben Sie diese Bilder noch vor Augen? Riesige Steinwüsten, alles kaputt. Oder Jemen. Oder die Situation in Afghanistan. Oder im Iran ganz aktuell. Also Sie müssen nicht lange suchen, wenn Sie sich bewusst machen wollen, was heißt das denn eigentlich, dass es Dunkelheit gibt, dass es Finsternis gibt. Klar, wir in Deutschland hier leben in einer anderen Situation, aber ich bitte Sie, einen Augenblick mal drin zu bleiben in dem Gedanken, auch wenn wir im Wetter keine Steinruinen haben. Aber Dinge, die zerbrochen sind, gibt es doch auch bei uns. Zerbrochene Ehen, zerbrochene Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und umgekehrt, Streitigkeiten. Ich rede nicht von einer Welt, die weit weg ist, sondern wir kennen das alles. Und wenn Sie mir jetzt sagen, das passt aber nicht zur Christvesper, ich habe mich schön gemacht, ich habe was Feierliches und Schönes erwartet. Nein, das gehört genau hier rein. Jesaja beschreibt das. Das ist die Situation. Es gibt viel Dunkelheit. Was ist das Kennzeichen von Dunkelheit? Dunkelheit bedeutet orientierungslos sein. Das erleben wir ja kaum noch. Wenn ich nachts aufstehe und den Weg zur Toilette finden will, dann ist das immer ganz kompliziert und ich bin, wenn ich mich so vortaste, weil ich aus Rücksicht zu meiner Frau kein Licht anmache, dann bin ich manchmal ganz erstaunt, was ich so in der Hand habe. Völlig hilflos. Dunkelheit heißt orientierungslos sein. Jesus sagt das auch mal, im Johannesevangelium steht das. Wir tasten durch die Gegend und wissen nicht wohin. Dunkel heißt Kälte. Blackout, das ist ja so ein Wort, das immer wieder vorkommt. Das bedeutet auch keine Energie haben und was nicht alles. Wir haben eine unglaubliche Angst davor. Wir leben in einer Welt, und da muss ich gar kein Pessimist sein, die gefüllt ist, auch gefüllt ist von Dunkelheit. Und nochmal, blenden Sie das nicht aus. Verdrängen Sie das nicht. Das gehört genau hierher. Das ist die Situation. Und jetzt? Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit. Das ist sprachlich so wie, abgefasst wie die Morgensonne, die plötzlich aufgeht und das Dunkel vertreibt. Und jeder von uns hat das, wenn ich davon erzähle, vermutlich vor Augen. Über dir geht auf der Herr. Was heißt das? Bevor ich darauf antworte, möchte ich auf zwei Fragen eingehen, die ich im Laufe meines Lebens oft gehört habe und die genau hierher gehören. Die erste Frage, wenn Gott das Universum geschaffen hat und wenn Gott die Welt geschaffen hat, wenn er also der Erfinder von allem ist, warum gibt es denn dann überhaupt Dunkelheit? Hätte Gott das nicht so machen können, dass das alles wunderbar ist, dass es diese ganzen Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, gar nicht gäbe? Die Antwort ist klar. Klar, Gott hätte das machen können. Nur mit uns wäre was anderes geworden. Wenn ich etwas programmiere, habe ich immer eine Maschine vor Augen. Also etwas, was nicht frei wählen kann, sondern eben, wie der Name sagt, programmiert ist. Aber in der Bibel steht auf den ersten Seiten, dass Gott sich ein Gegenüber geschaffen hat. Und dass Gott die Menschen liebt. Und Liebe lässt sich nicht programmieren. Liebe lässt sich nicht festlegen. Liebe hat immer etwas mit einer freien Wahl zu tun. Sie können hier sitzen heute Abend und sagen, na, irgendwann wird die Christvesper auch vorüber sein. Und Sie können das alles ablehnen, was wir singen und sagen. Klar, Gott lässt das zu. Wir sind frei. Und wenn Sie Gott lieben, ist das Ihre Entscheidung. Und es gibt eine ganze Reihe Leute heute Abend unter uns, die haben diese Entscheidung getroffen. Also, warum die Finsternis? Weil wir in einer Welt leben, die von Gott geliebt ist, aber Gott darauf wartet, dass Menschen ihn wieder lieben und nach seinen Geboten leben. Und das Zweite, warum macht Gott das eigentlich so kompliziert mit Weihnachten? Also mit der Krippe, mit dem Kind. Ist doch ganz schön schwierig, überhaupt zu verstehen. Mir fällt das auf in den vielen Sendungen, die man jetzt zurzeit so im Fernsehen sieht oder im Rundfunk hört. Es geht fast immer nur um die Verpackung. Also der Christbaum, die Lichter. Von dem, was eigentlich Weihnachten ist, und wir haben vorhin das gehört aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, ist kaum die Rede. Warum eigentlich nicht? Vielleicht, weil es ein bisschen kompliziert ist, oder? Warum hat Gott das eigentlich so kompliziert gemacht? Ich bin nicht der Geheimniskrämer Gottes. Ich habe längst nicht auf alle Fragen eine Antwort. Aber ich glaube, diese Frage, warum Gott Mensch wurde und den Weg über diese Erde ging, hat etwas mit der Sprachfähigkeit zu tun und mit dem Verstehen können. Waren Sie mal irgendwo in einem Land, in dem Sie die Sprache absolut nicht verstehen und überhaupt nicht verstehen, um was es läuft? Ich hatte vor Jahren mal in Finnland zu predigen. Also es gibt ja viele Länder, das wissen Sie auch. Wenn ich in den Niederlanden bin, komme ich mit Deutsch noch ganz gut zurecht. Und selbst in skandinavischen Ländern, Schweden und Norwegen, gibt es immer noch Anklänge an die deutsche Sprache. Mindestens, wenn Sie das vor sich sehen. Waren Sie mal in Finnland, da verstehen Sie nichts. Absolut nichts. Und ich war ganz schön hilflos. Es war klar, wer mich übersetzen sollte in der Predigt. Aber man hat ja noch viel mehr Fragen. Also wie tritt man da auf? Was ist in dieser Kirchengemeinde besonders zu beachten? Und. Und wie dankbar war ich, dass da ein junger Mann war, der meine Sprache verstand und mich übersetzen konnte und auch meine Fragen und vor allen Dingen die Antworten darauf übersetzen konnte. Nochmal zurück. Warum ist das so kompliziert mit dem Kind in der Krippe und dieser ganzen Geschichte mit Jesus? Es hat etwas mit dem Verständnis zu tun. Gott macht sich verständlich. Und zwar in Jesus Christus. Gott wird ein Mensch und spricht damit eine Sprache, die wir verstehen können. Er wurde einer von uns. Ich bin manchmal überrascht, wenn Leute, es gibt ja immer, ich glaube immer noch relativ viele Leute in unserem Land, die auf die Frage, glauben Sie an Gott, positiv antworten. Aber ich bin manchmal erstaunt, was dann ja die Antwort darauf ist, wer Gott ist und wie Gott ist. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist so ein bestimmtes Feeling, irgendwas Spirituelles oder so eine abstrakte Energie. Gott hat verständlich geredet und das heißt in Jesus. Und wenn Sie auf Jesus sehen, auf das Kind in der Krippe, auf den Mann, der etwa 3 Jahrzehnte auf dieser Erde unterwegs war, Und der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel, ist die Frage, wer Gott ist und wie Gott ist, längst beantwortet. Wenn Sie mich fragen, wie ist Gott, dann sage ich Ihnen, schauen Sie sich Jesus an. Mit Weihnachten beginnt das Verständnis für das, was Gott uns eigentlich sagen will. Er macht uns das an keiner Stelle, glauben Sie, an keiner Stelle so deutlich wie bei Jesus. Und deshalb lade ich Sie oder euch jetzt einfach ein, auf diese Weihnachtsgeschichte zu sehen oder auf Jesus zu sehen, aufzunehmen, wie Gott gehandelt hat in Jesus Christus. Dann werden ganz schnell Dinge wichtig für jeden Einzelnen von uns. Zum Beispiel, wie Gott sich um die Maria gekümmert hat, wie er sie vorbereitet hat und den Josef. Das sind alles einzelne Personen, die gar nicht bekannt waren damals. Wenn Sie ablesen wollen an der Weihnachtsgeschichte, wie Gott ist, dann ist ganz deutlich, ob Sie nun eine prominente Person sind oder nicht, oder Sie kaum jemand kennt in dieser Stadt. Aber Gott kümmert sich um sie. Sie sind für Gott wichtig. Die Geschichte mit Jesus macht uns das deutlich. Jeder Mensch ist wichtig bei Gott. Auch die Leute, die in unserer Gesellschaft gar nicht so anerkannt sind. Man muss sich das mal vorstellen, dass Gott extra den Hirten begegnet. Also diesen Leuten draußen auf dem Feld, um ihnen deutlich zu machen, was eigentlich passiert ist. Dass nämlich Gott Mensch geworden ist in Jesus. Und dann können Sie den Weg weiter verfolgen. Also wer hier in diesem Raum sitzt und sagt, ich habe eigentlich keine Vorstellung, wie Gott ist, dem kann man die Frage beantworten. Schau einfach auf Jesus, wie er gelebt hat, wie er sich gekümmert hat, wie er Menschen geliebt hat. Und wenn Sie das machen, angenommen Sie machen das, dann machen Sie das bitte nicht wie bei einem Museumsbesuch. Da schaue ich mir alles an, was da ausgestellt ist und dann gehe ich wieder weg und wendere mich einem anderen Thema zu. Jetzt greife ich nochmal das auf, was ich am Anfang gesagt habe, dass es um Liebe geht. Also wer jetzt auf Weihnachten schaut, vielleicht zu Hause die Geschichte nochmal nachliest, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, es macht nur Sinn, wenn wir uns diesem Jesus anvertrauen, wenn wir nicht auf Distanz gehen, sondern wenn wir begreifen, hier wird die Liebe Gottes ganz sichtbar für mich persönlich. Das ist die große Einladung in dieser Christvesper für alle großen und kleinen Leute und für alle Anerkannten und vielleicht für die, die gar nicht so wichtig zu sein scheinen. Gott zeigt uns seine Liebe. Er wird Mensch und sagt, du bist wichtig für mich. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Es gab einen Mann im 17. Jahrhundert in einer ganz schweren Zeit in Deutschland. Kurz nach dem 30-jährigen Krieg hat er einen Text geschrieben, den werden wir jetzt gleich singen, beziehungsweise ich spielen. Sie werden von diesem Text den Text hier vorne sehen, aber wir bitten Sie, nicht mitzusingen, sondern einfach mal Folgendes zu machen. In diesem Lied, ich habe mir extra den Text hier mitgebracht, das ist ein Gebetslied, da heißt es, ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Sie sehen den Text jetzt gleich. Angenommen, Sie beten das mit. Nimm alles hin. Dann wäre das die Antwort der Liebe auf die Liebe Gottes. Oder ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nicht anders kann oder nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Angenommen, Sie beten das jetzt gleich mit, wenn Sie diesen Text sehen, dann kommen Sie ganz nah an Jesus ran. Und er hört das, was wir, auch wenn wir es nicht laut singen, mitbeten. Und dann heißt es in der letzten Zeile dieses Gedichtes: Ja, lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Das heißt, Sie können das jetzt gleich mitbeten, dass Sie sagen: Herr, ich habe gehört, dass du in einer Krippe gelegen hast, aber ich öffne mein Leben für dich und bitte dich, dass du dich da hineinlegst. Vielleicht ein ganz fremder Gedanke. Aber ein Schlüssel, um Weihnachten zu erleben. Dass ein Mensch sagt, das, was damals vor fast 2000 Jahren geschehen ist, das ist auch für mich geschehen. Und wir singen dieses Lied jetzt und laden Sie ein, betend den Text zu verfolgen. Nicht mitzusingen, sondern einfach zu beten.